Ja, die Barmherzigkeit Gottes, das Thema für heute Morgen ist ein sehr großes Thema. Claudia hat gesagt, mach's nicht so lang. Ja, man kann sehr lange darüber sprechen. Ja. Wahrscheinlich werde ich versuchen, irgendwann eine Abkürzung dann auch noch zu nehmen. Ja, wenn wir uns mit der Barmherzigkeit Gottes beschäftigen, dann beschäftigen wir uns automatisch mit einem sehr wichtigen Merkmal göttlichen Wesens. Unser Gottesbild ist sehr stark auch dadurch geprägt, dass wir die Gnade und Barmherzigkeit Gottes sehr stark ausgeprägt einfach finden in dem, was uns das Wort Gottes über Gott sagt und was wir auch selbst an Erfahrungen sammeln in unserem Glaubensleben. Und auch im Gebet, ja, berufen wir uns ja sehr, sehr oft auf die Gnade Gottes, auf die Barmherzigkeit Gottes. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich, ganz bestimmend, ja, in vielen Gebeten schon sehr lang traditionell, ja, und ich habe da auch schon drauf geachtet. Wir hatten letzte Woche, vielleicht hat es der eine oder andere verfolgt, hatten wir Jesuswoche. Eine Evangelisationswoche auf der La Höhe, die von sehr viel Gebet auch begleitet wurde. Ja, und war ich auch dran mit beteiligt. Und da kam das sehr oft vor: Herr, erbarm dich, ja, über die, die dich noch nicht kennen, erbarm dich über unser Land. Viele Menschen sind ja sehr beschäftigt, sehr aufgewühlt mit den Krisen, die gerade ablaufen. Das ist natürlich ein wichtiges Thema auch in unserem Gebetsleben. Und da ist das Erbarmen Gottes auch immer sehr wichtig. Ja, und wenn wir dann über unseren Herrn reden, über Jesus reden, mit Menschen, die ihn noch nicht so gut kennen, ja, dann haben wir natürlich oft, gehen wir oft von der Liebe Gottes aus, von seiner Gnade, von seiner Güte und von seiner Barmherzigkeit und bezeugen das. Und es ist uns ja bezeugt. Wir haben in den Gebetsgemeinschaften auch viel Psalmen gelesen. Ich zitiere nur einen von vielen, den ihr alle kennt. Psalm 148, 145, 8 und 9. Gnädig und barmherzig ist Yahweh, langsam zum Zorn und groß an Güte. Yahweh ist gut gegen alle und seine Erbarmungen sind über alle seine Werke. Das sind wunderbare Verse und die sprechen wir uns oft auch gegenseitig zu, schreiben sie uns auf Karten, weil das feste Anker auch sind im Wort Gottes, die unseren Glauben auch stärken. Aber es steht auch schon in dem Psalm 145 drin, langsam zum Zorn. Es gibt also auch was anderes. Und es ist auch wichtig, wenn wir von Gott reden, wenn wir von Jesus reden. Da geht es nicht nur um das Schöne, um Gnade, Güte, Barmherzigkeit. Es gibt auch den Zorn Gottes, es gibt auch Gericht Gottes. Und wenn wir evangelisieren, dann möchten wir Menschen davor bewahren, dass sie verloren gehen. Ja, so wie es Johannes ja in seinem Evangelium mehrfach auch sagt. Darum geht's. Deswegen rufen wir Menschen heraus, um sie davor zu bewahren. Aus dem Bereich der Finsternis in das Licht des Sohnes seiner Liebe wollen wir sie stellen. Es gibt also auch eine andere wichtige Seite. Und dieses Spannungsfeld möchte ich aufzeigen. Zum Beispiel 5. Mose 6, Vers 15. Ein eifernder Gott ist Yahweh, dein Gott in deiner Mitte, damit nicht der Zorn Yahwehs deines Gottes wider dich entbrenne und er dich vertilge vom Erdboden hinweg. Klingt schon anders. Oder Hebräer 10, 31. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Da stellt sich jetzt auf einmal Gott doch schon etwas anders dar. Da wird das Gottesbild dann schon irgendwo verzerrt. Und es lassen sich, wie gesagt, sehr viele Belege aus der Schrift finden, die uns diesen gnädigen, barmherzigen, treuen, gerechten Gott der Liebe bezeugen. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Stellen, wo von Gottes Zorn, von furchtbaren Gerichten, von Vernichtung von ganzen Völkern durchaus auch auf Geheiß Gottes ja die Rede ist, ja. Saul wurde schuldig an Gott, weil er nicht die Amalekiter mit Stumpf und Stiel vernichtet hat. Ja, das ist uns in seinem Wort auch bezeugt. Was ist denn da mit Gottes Barmherzigkeit? Als Erklärung für diesen scheinbaren Widersprüche hatte mancher schon gesagt, habe ich selbst schon gehört, ja, der Gott vom Alten Testament und der Gott vom Neuen Testament, das sind zwei verschiedene, das ist nicht der gleiche. Ja. Und das ist natürlich aus heilsgeschichtlichem Hintergrund betrachtet, absolut untragbar, aber ein logischer Schluss, wenn ich total widersprüchliche Aussagen sehe, dann sage ich, naja, wenn die Eigenschaft einmal so Liebe, Gnade, Güte, Barmherzigkeit ist auf der anderen Seite Zorn, Vergeltung, Vernichtung, dann kann das nicht der gleiche Gott sein. Wir wissen natürlich, dass Gott immer derselbe ist. Malachi 3, Vers 6, denn ich, Yahweh, ich verändere mich nicht und ihr Kinder Jakobs werdet nicht vernichtet werden. Also, das ist uns klar bezeugt, es ist immer derselbe Gott. Und wir müssen beachten, dass Gott, je nachdem, zu wem er spricht, wann er spricht und in welchem Kontext er sich äußert, dass es natürlich sich schon erstmal in erster Linie sehr unterschiedlich auch anhören kann. Doch mit einem heilsgeschichtlichen Schriftverständnis lässt sich das in der Regel sehr schön auflösen. Und das möchte ich auch heute Morgen versuchen, wenn wir von der Barmherzigkeit Gottes reden, auch die anderen Felder zu die anderen charakteristischen Eigenschaften, Wesenseigenschaften Gottes, damit hineinzunehmen, damit das Bild Gottes, das Gottesbild klar wird. Also Gott ändert sich nicht. Auch das Wesen Gottes ändert sich nicht. Es hat sich viel geändert durch das Kreuzesgeschehen auf Golgatha. Was hat sich da geändert? Da wurden die Machtverhältnisse verändert. Man spricht ja auch vom Sieg auf Golgatha. Wer wurde denn besiegt? Besiegt wurde der Tod, der Satan. Ja? Jesus hat die Schlüssel des Totenreiches an sich genommen. Ja? Er konnte daran nicht festgehalten werden. Er hat Gefangene gefangen geführt. Die Machtverhältnisse wurden ganz entscheidend verändert. Und das hat für uns die Konsequenz, dass wir als Gläubige, als Glieder am Leib des Christus den Tod werden nicht sehen müssen. Wenn wir hier sterben, dann werden wir, unsere irdische Hülle, die wird begraben. Aber unsere Geistseele geht in die Gegenwart Gottes. So kann es ja Paulus bezeugen. Ich hätte Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Ihm war vollkommen klar, er wird nicht in den Machtbereich des Todes kommen. Das hat der Christus, der Erstling, der auferstanden ist, das hat er erreicht, ja, dass wir nicht den Tod werden sehen müssen. Das ist eine wunderbare Botschaft, die wir als Gläubige, dessen wir uns gewiss sein dürfen für uns und die wir auch so weitergeben dürfen. Da hat sich also ganz viel verändert, was jetzt die Machtverhältnisse angeht. Der Sieg über Tod, Teufel und Sünde ist am Kreuz auf Golgatha geschehen und durch die Auferstehung manifestiert und deutlich nach außen auch sichtbar proklamiert im ganzen All. Gott ist der Ewige, der Ich Bin, der Ich Bin. Er ist der Maßstab. Wir müssen aufpassen, auch ich muss da manchmal aufpassen, dass wir nicht Maßstäbe anlegen an Gott, die letztendlich menschlich sind. Wenn wir, und das ist ein wichtiger Aspekt, über Gott nachdenken, dann müssen wir Gott als jemanden sehen, der Schöpfer aller Dinge ist, der Raum und Zeit gemacht hat, der auch die physikalischen Gesetze gemacht hat. Physikalische Gesetze gelten für uns alle. Der Apfel fällt immer auf den Boden, wenn ich ihn fallen lasse. Und die hat auch Gott gemacht, aber er ist diesen Gesetzen nicht unterworfen. Wir kennen die Beispiele aus den Evangelien, die Sturmstillung und viele Wunder, die Jesus getan hat, die deutlich machen, es gibt Gott, der Allmächtige, der außerhalb dieser Gesetze steht, weil er Raum und Zeit geschaffen hat, ist er Raum und Zeit nicht unterstellt. Und es ist wichtig, wenn wir über das Wesen Gottes nachdenken, dass uns das klar ist. Und wenn wir über Gottes Wesen nachdenken, dann ist er heilig und gerecht. Darauf werden wir noch sehr detailliert eingehen, weil das ist ganz wesentlich für den ganzen Lauf auch der Heilsgeschichte. Und was ist jetzt mit dem Zorn Gottes und der Barmherzigkeit Gottes? Ein Beispiel möchte ich jetzt schon anführen, das finden wir bei Jona, Jona 4. Jona war ja auf Abwägen, ist also nicht gemäß dem Auftrag Gottes nach Ninive gegangen, sondern Richtung Tarsis. Und am Ende von Jona betet Jona zu Gott und spricht, ach ja, wie war das nicht mein Wort, als ich noch in meinem Lande war? Darum kam ich zuvor, indem ich nach Tarsis entfloh, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und der sich des Übels gereuen lässt. Also der Zorn Gottes war ja über Ninive bestimmt und das Zorngericht sollte Jona über Ninive ja ausrufen, hat er nicht gemacht. Wir kennen die Geschichte, wie er dann von dem Fisch verschluckt worden, 3 Tage lang. Und jetzt sagt er, deswegen habe ich es gemacht, weil ich wusste, du machst es ja eh anders. Du wirst dieses Volk in Ninive, dieses Assyrier, wirst du nicht vernichten, weil du gnädig und barmherzig bist. Und so war es ja auch. Das Volk hat ja Buße getan, ging in Sack und Asche und der Herr hat abgesehen davon, dieses Gericht über sie zu bringen. Aber, so lesen wir auch, das war ein Aufschub. Später wurde Ninive dann gerichtet. Ja. Gott hat sich erbarmt, er hatte Mitleid mit den Menschen, auch da werden wir noch drauf eingehen, und er hat es verschoben, aber das verordnete Gericht kam über Ninive. Die Sühnung, die Strafe mussten die Menschen dort später dann tragen, weil sie auch wieder abgefallen sind und sich gegen Gott gewendet haben. Also die Psalmschreiber, die Propheten, die kannten ihren Gott. Sie kannten ihn dahingehend, dass sie wussten, dass er ein zorniger Gott sein kann, aber sie wussten auch, und das ist wichtig und das dürfen wir auch wissen, dass Gott nie die Vernichtung seiner Geschöpfe will. Warum muss Gott dann aber Gericht halten? Warum wird sein Zorn dann immer wieder erregt? Und das ist genau der Punkt, weil er eben heilig und gerecht ist. Wenn Geschöpfe sich gegen ihn stellen, wenn sie sündigen, wenn sie ungehorsam sind, dann ruft es den Zorn Gottes hervor. Nicht als ein Affekt, ja, sondern einfach, weil Gottes Wesen, Gottes heiliges, gerechtes Wesen, das nicht ertragen kann, weil das eine Reaktion in ihm zwangsläufig hervorruft, eine Macht, eben die Macht der Finsternis, sich darin manifestiert, und das kann unser Gott und Vater nicht dulden. Du sollst deinen Gott lieben über alles, mit dem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, deinem ganzen Verstand. Er ist die Nummer eins. Das ist der Anspruch, den Gott an Israel hatte. Und das hat er auch an uns und letztendlich an alle seine Geschöpfe. Das macht es manchmal schwierig, in der Evangelisation das den Menschen klar zu machen, dass es einen Gott gibt und dass dieser Gott einen Plan hat und einen Anspruch hat und ein Ziel hat mit seiner Schöpfung und mit jedem einzelnen Geschöpf. Da wird es schon sehr schwierig, weil viele Menschen sagen, glaube ich nicht, sehe ich nicht, kann ich dir nicht folgen an der Stelle. Ich bin in Ordnung, ich bin nicht böse, ich verstehe mich mit allen gut, ich war noch nie im Gefängnis, ich zahle meine Steuern. Ich kann keinen Anspruch Gottes an mein Leben erkennen. Ich kann das auch und ich möchte, manche sagen es ganz offen, ich möchte das auch nicht akzeptieren. Und da sehen wir dann auch schon wieder diese Auflehnung gegen Gott, die einfach da ist. Der Fürst dieser Welt, Satan, ja, hat jetzt im Moment die Vollmacht, auch die Geschicke zu steuern auf der Erde. Wir sind als Gemeinde Gottes, wir sind eine Minderheit. Ich denke, eine sehr wichtige Minderheit, wenn die Gemeinde einmal nicht mehr da sein wird, wird es hier noch ganz anders abgehen. Aber wir müssen wissen, dass der Fürst dieser Welt die Herrschaft hat. Und deswegen dürfen wir uns nicht wundern über Kriegsgeschrei, dürfen uns nicht wundern über schreiende Ungerechtigkeit, über Unterdrückung, Tyrannei, weil das ist genau das, was eben die Mächte der Finsternis, was die ausmacht. Das ist ihr Programm. Und es ist ganz und gar entgegengestellt dem Programm Gottes. Und am Ende, wenn wir dann Menschen konfrontieren mit einem Anspruch Gottes, können wir nur darum bitten und beten, dass Gott selbst das in ihnen deutlich werden lässt. Dass durch Führungen im Leben der Menschen klar wird, da gibt es noch was anderes, was aus dem Unsichtbaren, aus dem unvergänglichen Bereich, was ich nicht vor Augen habe. Und es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, ich glaube schon, dass es sowas wie einen Gott gibt, weil ich eigentlich so ganz autark, wir Menschen hier auf der Erde, das kann irgendwo nicht, das passt auch nicht richtig zusammen. Irgendwoher muss ja alles kommen, irgendwo muss ja alles hingehen, irgendwo muss ja ein tieferer, größerer Sinn sein. Und man kann sich da in alle möglichen Religionen und esoterischen Verirrungen dann auch begeben, ja, Wir haben hier die ganz klare Antwort. Wir haben das auch klar im Wort Gottes bezeugt. Und ja, es ist so, der Zorn Gottes, der wird heraufbeschworen durch das, was auf der Erde abläuft. Ich habe einen Satz gehört, als das Corona-Geschehen ganz heiß war in den letzten 2 Jahren. Er wundert sich eigentlich, dass Gott so lange gewartet hat, mal sowas über die Menschheit zu bringen, weil das war das erste Mal so eine weltweite Pandemie, also die Steigerung noch von Epidemie, heißt ein weltweites Geschehen und die ganze Welt war ja mehr oder weniger stark betroffen und auch die Menschen im persönlichen Umfeld stark eingeschränkt. War ein interessanter Gedanke. Er hat sich eigentlich gewundert, dass Gott so lange das Treiben der Menschen angeschaut hat, ohne mal einzugreifen. Und wir haben sehr klar gesehen, und ich habe es ganz klar auch so verstanden, wie Gott den Menschen auch klar gemacht hat, seht mal, da kommt so ein kleiner Virus, der bringt euch dermaßen durcheinander, da ist nichts mehr mit, ich habe alles im Griff. Wir Menschen kommen schon ohne Gott zurecht. Fahren mit Bussen durch die Gegend, wo Gott ist tot draufsteht. Ja? Nee, das hat man gesehen, wie handlungsunfähig, wie machtlos, wie hilflos man da zum Teil war. Wie viel Leid und wie viel Elend das gebracht hat. Also die menschliche Hybris hatte einen Dämpfer erhalten, aber leider, muss man schon auch dazu sagen, gab es keine größere Massenbewegung, die sich mal aufgemacht hat und überlegt hat, vielleicht sind wir irgendwo generell falsch unterwegs. Einzelne sind schon ins Nachdenken gekommen. Ja? Viele haben Online-Verkündigung in der Zeit neu entdeckt, hatten ja viel Zeit, man war ja quasi zu Hause eingesperrt. Und viele haben auch die Zeit durchaus sinnvoll benutzt und haben sich Wortdienste, Predigten angehört. Ja? Viele haben sich die coolsten Verschwörungstheorien reingezogen, kann man auch machen. Aber viele haben auch wirklich Wort Gottes neu entdeckt. Ja? Und auch bei uns sind viele Menschen auch auf der Lahö aufgetaucht, die über den Livestream aufmerksam wurden. Ja? Und dann auch persönlich irgendwann eine Freizeit bei uns auch besucht haben. Hatte also auch durchaus was Gutes. Gott kann das natürlich auch gebrauchen. Und der Zorn Gottes ist also auch was wir durchaus auch erleben können. Und so schreibt es auch Paulus, nicht nur die Offenbarung zeugt davon mit den vielen Gerichten, Paulus schreibt es auch der Gemeinde in Kolosser 3, ab Vers 5, tötet oder habet getötet, betrachtet als getötet eure Glieder, die auf der Erde sind. Hurerei, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, welche Götzendienst ist, um welcher Dinge willen der Zorn Gottes kommt über die Söhne des Ungehorsams, unter welchen auch ihr einst gewandelt habt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber leget auch ihr das alles ab, oder betrachtet es als abgelegt, habet abgelegt, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Munde. Also das ist nach wie vor so, dass der Zorn Gottes, der entsteht nach wie vor, wenn wir eben so wandeln, wie es eben der Fürst dieser Welt uns verordnet. Die Menschen sind unter dem Gesetz der Sünde und des Todes, wenn sie auf die Erde geboren werden. Die können das gar nicht anders. Wir, wenn wir den Geist Gottes haben, stehen nicht mehr unter diesem Gesetz. Wir sind nicht mehr dazu verdammt zu sündigen. Wir können wirklich so leben, wie Gott will, dass wir leben. Wir können im Glauben dann auch tatsächlich gehorsam sein. Und dann ist natürlich der Zorn Gottes, der über die Söhne des Ungehorsams kommt, für uns nicht bereitet. Und wir wissen generell, dass wir natürlich nicht gesetzt sind, um den Zorn Gottes zu ertragen zu müssen. 1. Thessalonicher 5, 9, ihr kennt die Stelle. Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt, sondern zur Erlangung der Seligkeit, der Errettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir sind nicht zum Zorn gesetzt, wir müssen nicht in das Gericht. Das ist ganz wichtig, das haben wir im Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Das hat Jesus Christus für uns bewirkt. Hierin ist die Liebe, 1. Johannes 4, Vers 10, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühnung für unsere Sünden. Unsere Sünden sind gesühnt. Genau deswegen sind wir eben nicht zum Zorn gesetzt und müssen nicht ins Gericht. Das ist diese frohe Botschaft, Und in 1. Johannes 4 wird es deutlich, das geht von Gott aus. Gott ist hier der Handelnde. Gott hat aus Liebe zu seinen Geschöpfen zusammen mit dem Sohn, wie uns der Petrusbrief das ja bezeugt, diesen Heilsplan entworfen, dass das Lamm Gottes, der Sohn, bereit sein würde, diese Sühnung für unsere Sünden auf sich zu nehmen. Das war im Heilsplan vor Grundlegung der Welt alles schon verankert. Es war keine Panne, die da passiert ist in der Heilsgeschichte, in der Menschheitsgeschichte, wo man dann eine Lösung gebraucht hat und dann hat man überlegt, dass Golgatha vielleicht eine Lösung sein könnte. Nein, das war von vornherein klar. Gott wusste, wie das laufen würde und er hat das mit in seinem Plan verankert. Gottes Wesen, Gottes Plan, Gottes Absichten haben sich im Verlauf der Zeit also nicht geändert. Und so wissen wir, dass er in seinem Wesen Liebe ist. Und es ist sehr wichtig, wenn wir von Zorn, von Gericht reden. Das müssen wir in genau diesen Kontext stellen, auf dieses Fundament draufbauen, dass Gottes ureigenstes Wesen Liebe ist. Das heißt nicht, dass es eben gar keine Gerichte gibt oder dass es keinen Zorn Gottes gibt. Das heißt auch nicht, dass Gott Sünde irgendwo unter den Teppich kehrt oder mal 5 Grad sein lässt. Das kann er eben nicht, weil er heilig und gerecht ist. Deswegen wird ja auch Gericht gesprochen über jedes Geschöpf, das eben nicht auf Jesus am Kreuz zeigen kann. Und wenn wir dann diese vielen Bibelstellen, ich habe Verslisten ausgedruckt, wo es um Barmherzigkeit geht und auch wo es um Zorn geht, dann gibt es ganz viele Bibelstellen, wo die Barmherzigkeit, die Gnade Gottes immer in Zusammenhang mit seiner großen Treue, mit seiner großen Liebe, mit seiner unausforschlichen, unerschöpflichen Liebe steht. Das ist also das, was von vorne bis hinten sich komplett durchzieht. Während der Zorn Gottes, das sind immer nur einzelne punktuelle Abschnitte. Das ist nicht das gesamte Grau-Rauschen, das ist nicht das gesamte Fundament, auf dem alles geht. Das ist nicht der gesamte Strahl, der durchsetzt ist von eben Liebe, Gnade und Barmherzigkeit Gottes, sondern das sind so punktuelle Ereignisse, Gerichtsereignisse, die eben Zorn Gottes ausmachen, weil das eben um seine Heiligkeit und Gerechtigkeit willen geschehen muss, auch um seine Macht und seinen Anspruch vor aller Welt, der sichtbaren und unsichtbaren Welt, auch zu proklamieren. Wichtig ist mir dabei, dass Zorn und Gericht eben deswegen nie das Letzte sind. Es gibt einen sehr schönen Vers, einer der vielen Verse, die ich da gefunden habe, aus Psalm 30, Vers 6. Sein Zorn währt einen Augenblick und lebenslang seine Gnade. Das möchte ich damit sagen. Den Abend lang währt das Weinen, aber des Morgens ist Freude. Das wussten schon die Psalmisten. Ja? Und das ist wichtig, dass wir das sehen, wie es auch der Jakobus schreibt, in Jakobus 2,13b, Barmherzigkeit triumphiert wieder das Gericht. Und Barmherzigkeit heißt auch für mich ganz eindeutig dann in diesem Zusammenhang, dass das Gericht nie endlos sein kann, nie das Letzte sein kann. Am Ende wird es jedes Geschöpf einmal mit dem erbarmenden Gott zu tun haben. Gottes Sohn hat die Last aller Sünde am Kreuz getragen. Das ist ganz zutiefst, habe ich schon gesagt, ein Ausdruck der Liebe Gottes, dass er seinen Sohn dahingab. Ihr alle kennt den bekanntesten Bibelvers aus Johannes 3, Vers 16, der das genau zum Ausdruck bringt. Und er hat die Last der Sünde getragen. Es gibt Filme, wo über die Kreuzigung, wo die dargestellt wird mit viel Kunstblut und Effekten, ganz furchtbar. Aber das war nicht das Schlimme für Jesus, dass er quasi zu Tode gefoltert wurde, weil nichts anderes war das bei der Kreuzigung, eine Folterung bis zum Tod. Sondern, dass er wirklich die Trennung vom Vater in Kauf genommen hat. Er ist wirklich in den Machtbereich der Finsternis gegangen und war in der Zeit vom Vater getrennt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war das Allerschlimmste. Das kann man in kein Verhältnis zu irgendwelchem körperlichen Schmerz stellen. Ja? Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die uns die Liebe Gottes so groß macht, dass sowohl der Sohn als auch der Vater bereit waren, diesen Weg zu gehen und diesen Preis auch zu bezahlen. Ja? Und dadurch, dass Jesus aber ohne Sünde war, konnte er eben nicht im Machtbereich der Sünde festgehalten werden, weil das ist das, was uns an die Finsternis und an den Satan bindet. Die Sünde, die trennt uns von Gott und bindet uns an den Satan, an Hölle und Tod. Und das war bei Jesus eben nicht vorhanden. Den, der ohne Sünde war, hat er für uns zur Sünde gemacht. Das heißt, er hat ihn da rein gehen lassen, damit wir Gerechtigkeit würden in ihm. Wir sind dadurch gerecht geworden. Er, der ohne Sünde war. Und er hat die Machtverhältnisse eben verändert. Und jetzt ist damit sowohl der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan, das Gericht, was wir normal tragen müssten, hat er für uns getragen damit. Und er hat natürlich auch dafür gesorgt, wie es Paulus in Römer 8 schreibt, es ist kein Verdammungsurteil mehr für uns. Keiner kann über uns Anklage erheben. Christus ist hier. Er ist gestorben. Er ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Und so heißt es dann in Kolosser 1,20, durch ihn, den Sohn, alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Durch das Blut Jesu ist Frieden geworden. Frieden geworden zwischen Gott und den Menschen, zwischen Schöpfung, Schöpfer und Geschöpf. Das hat das Kreuz bewirkt. Und nicht nur die Dinge auf der Erde sind damit eingeschlossen, sondern auch die Dinge in den Himmeln. Also die gesamte Schöpfung, auch alle Engelsmächte, das können wir uns heute noch gar nicht vorstellen. Das sind die Worte von Paulus, die so umfassend sind, über die man lang drüber liest, wenn man es mal irgendwann wird einem klar, was da eigentlich steht. Und so ganz erfassen werden wir es erst dann können, wenn wir es erleben. Und dann wird es wahrscheinlich immer noch ganz anders sein, als wir es uns hier in unserer begrenzten Dimension hier auf der Erde vorstellen können. So viel zu dem ganzen Rahmen. Ich hoffe, ihr habt verstanden, Gott ist heilig und gerecht und Gott ist gnädig und ist barmherzig. Das Ganze fügt sich schön zusammen in dem, was am Kreuz passiert ist. Dass Jesus sich geopfert hat, war ein unglaublich großer Beweis seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit, sowohl vom Vater als auch vom Sohn. Und dass es geschehen musste, hat damit zu tun, dass die Schöpfung gefallen ist, dass Sünde zwischen Gott und den Menschen steht und dass da eine Brücke gebaut werden musste, eben das Kreuz. Und dass auch Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit, Gottes Anspruch Genüge getan wird. Dass Sünde gesühnt wird, so wie wir es gelesen haben. All das ist am Kreuz mit verhandelt worden. Jetzt möchte ich noch kurz auch auf das Thema eingehen, Barmherzigkeit Gottes. Es gibt ja auch viele Geschichten in der Bibel, viele Stellen, die es davon halten. Da möchte ich noch ein bisschen drauf eingehen, weil das ist wertvoll, dass wir uns damit beschäftigen, weil das eine ist der heilsgeschichtliche Aspekt, der Aspekt des Gottesbildes, des Wesens Gottes. Aber das muss ja auch in unser Leben hineinfließen. Das muss sich ja in unserem Leben ein Stück weit auch Bahn brechen, in dem, wie wir denken, wie wir handeln, in dem wir uns verhalten. Barmherzigkeit wird übersetzt, ich weiß es aus dem Sprachschlüssel, ich kann kein Griechisch, Eleos, Erbarmen und Mitleid. Und es ist immer ein Bezug auch zur Gnade, genannt Charis, vorhanden. Eleos oder Barmherzigkeit hat immer einen besonderen, einen unmittelbaren Bezug auf das menschliche Elend. Ihr kennt die Geschichte alle vom barmherzigen Samariter. Ein Mann wird überfallen, liegt schwer verletzt am Weg. Mehrere Leute kommen vorbei, eigentlich Menschen, die von ihrem Beruf her, Kirchendiener und so weiter, die eigentlich, wo man erwartet hätte, dass die helfen. Am Ende hilft aber der, von dem man es am wenigsten erwarten würde, der Samariter. Ja, gibt sein ganzes Geld, sorgt sich um den. Das ist ein ganz wunderbares Bild auf Barmherzigkeit. Es ist eine Anteilnahme, ein Erbarmen, ein Mitleid mit jemand, der in großer Not, in großem Elend ist. Das hat mit Barmherzigkeit zu tun. Vergebung, Beseitigung von Sünden ist eher, Errettung ist eher an die Gnade gekoppelt. Vergeben kann nur jemand, der höher steht. Gnade erweisen kann nur ein Höhergestellter gegenüber einem Niedriggestellten. Wenn jemand begnadigt wird, dann muss eine Autorität, die Vollmacht hat, begnadigen zu dürfen, muss dieses Begnadigungsgesuch akzeptieren, muss diese Begnadigung aussprechen. Und das hat Gott gemacht. Gott als der Allerhöchste hat uns seine Gnade zuteil werden lassen. Wir können uns die Gnade nicht selbst verdienen, wir können uns die Gnade nicht selbst erwirken oder einfordern. Gnade heißt auch immer, das ist eine Handlung, die ein Höhergestellter einem Niedriggestellten zuteil werden lässt. So schreibt es ja auch Paulus in Epheser 2, Vers 8 und 9, durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme. Das war Paulus immer ganz wichtig, dass wir uns die Errettung in keinster Weise verdienen können. Es spielt keine Rolle, wie viele Krankenbesuche wir machen, wie viele Vaterunser wir beten, wie viele Gottesdienste wir besucht haben. Interessiert kein Menschen, wenn es um die Errettung geht. Erretten ist ein Gnadengeschenk Gottes. Wenn wir das glauben dürfen, wenn wir dieses Glaubensgeschenk bekommen haben, die Gnade Gottes dann in uns Gestalt gewinnt, dann sind wir errettet. Wenn wir dann danach natürlich diese Dienste tun und in den Dienst uns stellen lassen, ja, dann ist es eine Konsequenz unseres Glaubens. Dann ist es ein Ausfluss dessen, was uns bewegt. Ein Ausfluss dessen, dass wir erkannt haben, wie Gott uns liebt, wie barmherzig, wie gnädig er ist. Und dass wir das dann auch weitergeben. Das ist ein Gehorsamsakt. Das ist nicht das, was uns vor ihm gerecht macht, was uns errettet. Das ist allein aufgrund der Heilstat an Golgatha geschehen. Allein aufgrund des Gnadengeschenkes Gottes an uns. Gnade bewegt also Errettung und bewegt Sündenvergebung, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit bewegt Linderung. Linderung von Leid, von Elend. Ja, deswegen auch das Gebet, Herr, erbarme dich. Und wenn wir um Heilung beten oder eben, dass Gott uns in Problemen hilft, dann rufen wir das Erbarmen, die Barmherzigkeit Gottes, rufen wir dann an. Und das dürfen wir als seine Kinder Gottes auch. Ja? Und der David, als er mit der Bathseba dieses Kind in Sünde gezeugt hat, da wird uns ja bezeugt, wie er hinterher versucht hat, durch Fasten und alles Mögliche, versucht hat, das Leben dieses Kindes zu retten. Das sollte ja sterben, weil es ja eben in Sünde gezeugt war. Die Sünde hat Gott David vergeben. David musste nicht sterben, aber er hat gesagt, das Kind werde ich euch nehmen. Und dann hat, das ist ja die Folge quasi der Sünde auch gewesen. Und das Kind hat Gott aber sterben lassen. Da hat David, er hat es versucht, er hat an die Barmherzigkeit Gottes appelliert, aber das Kind ist gestorben. Und dann haben sie sich ja gar nicht getraut, ihm das zu sagen, weil er so sich bemüht hat, um das Leben des Kindes zu kämpfen. Und als es dann gestorben war, so wird es berichtet, hat keiner sich getraut zu sagen, jetzt ist das Kind gestorben. Aber was war, als es der David erfahren hat? Hat er sich gute Kleider angezogen und hat auf Normalbetrieb umgeschaltet. Er hat gesagt, okay, ich akzeptiere das, ich habe das Erbarmen Gottes mir, ich habe danach verlangt, er hat mir Sünde vergeben, aber das Leben des Kindes hat er mir nicht gewährt und er hat es akzeptiert. Auch das kann uns passieren, ja? Wenn wir uns an Gottes Erbarmen daran appellieren, Es ist schön, wenn wir die Erfahrung machen dürfen, dass er uns hilft, aber wir haben natürlich auch nicht die Garantie, wie es im Plan Gottes ist, ob sein Erbarmen dann tatsächlich auch so kommt, wie wir es erwarten. Am Ende, da bin ich überzeugt, ist uns alles ja zum Guten und zum Besten bestimmt. Ja? Und wenn wir um was bitten und das Erbarmen Gottes anrufen, dann tun wir das aus unserer Perspektive, aus der Situation, wie wir sie gerade erleben und aus unserem Wünschen und Denken, wie wir es gerne hätten, heraus. Aber wir wissen doch nicht, wie es aus Gottes Perspektive aussieht, ob es aus Gottes Perspektive auch so gut und richtig ist. Und ich bin überzeugt, wenn wir mal beim Herrn sein werden, dann werden wir das alles verstehen. Wir werden nicht sagen, also nachdem mir das jetzt alles klar geworden ist, hätte ich es doch anders machen sollen. Ich glaube nicht, dass es so ist. Ich glaube, dass jedes Geschöpf im Frieden mit Gott sein wird. Das wird einst passieren und keine Anklage da sein wird. Und das bedeutet dann auch, dass letztlich das Erbarmen Gottes, die Barmherzigkeit Gottes, den letzten Triumph auch haben wird. Gehen wir jetzt auf Paulus noch ein. Paulus spricht selber und bezeugt, dass ihm Barmherzigkeit zuteil geworden ist, nämlich mit seiner eigenen Geschichte, die er mit Jesus hatte. 1. Timotheus 1, Vers 12, folgende. Ich danke Christo Jesu, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet hat, indem er den in den Dienst stellte, der zuvor ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben tat. Über die Maßen aber ist die Gnade unseres Herrn überströmend geworden mit Glauben und Liebe, die in Christo Jesus sind. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten, von welchem ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, auf dass an mir, dem ersten Sünder, Jesus Christus, die ganze Langmut erzeige, zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden, zum ewigen, zum unaufhörlichen, unauslöslichen Leben. Das konnte Paulus von sich bezeugen. Er hat es gesehen. Ich bin ein Vorbild. Ich war ja der erste Sünder, der Lästerer, der Verfolger. Die Menschen konnten dort ja gar nicht glauben, dass es dieser Saulus war, sein soll, der jetzt die Seiten gewechselt hat. Das war ja der, der den Ruf hatte, die Gemeinde vernichten zu wollen. Und er sagt, da ist mir Barmherzigkeit widerfahren. Er war so fanatisch auf einem falschen, auf einem Irrweg, dass ihm der Herr selbst, der erhöhte Herr selbst quasi vor Damaskus in den Weg treten musste. Und es war letztendlich ein wahnsinniger Zerbruch, den Paulus da damals noch Saulus erleben musste. Aber er hat es im Nachhinein ganz klar als einen wunderbaren Akt der Barmherzigkeit Gottes gesehen. Er hat sich nicht gerechtfertigt, dass er da jüdisch ausgebildet war und von der Theologie her gar nicht anders konnte, als diesen Jesus verfolgen. Nein, er hat es ja alles als Dreck erachtet und hat gesagt, die Barmherzigkeit Gottes hat mich erreicht. Ich durfte seine Gnade erfahren, er ist mir in den Weg getreten und hat mich quasi umgedreht, als Zeugnis für alle, die das sehen. Vorbild für die, die an ihn glauben werden. Und er hatte einen ganz besonderen Dienstauftrag. Bei Daniel sehen wir auch ein sehr schönes Zeugnis, Daniel 9, Vers 18. Neige, mein Gott, dein Ohr und höre, tue deine Augen auf und sieh unsere Verwüstungen und die Stadt, welche nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unserer Gerechtigkeiten willen legen wir unser Flehen vor dir nieder, sondern um deiner vielen Erbarmungen willen. Der Daniel fleht für sein Volk, für seine Stadt, er war in der Gefangenschaft und er hat gesagt, das Ganze kann doch nicht so bleiben, das muss wieder aufwärts gehen, das muss wieder aufgebaut werden. Und sagt aber ganz eindeutig, nicht um unserer Gerechtigkeiten willen. Wir haben das alles verdient, das wusste der Daniel, dass es uns so dreckig geht, dass wir alles verloren haben, alles zerstört wurden, dass wir weggeführt wurden. Das war alles richtig, weil der gerechte Gott gar nicht anders konnte, weil wir eben so uns gegen ihn gestellt hatten. Aber er ruft auch das Erbarmen Gottes an, um deiner vielen Erbarmungen willen. Und wir wissen, Gott hat sich auch seines Volkes erbarmt. Um die Barmherzigkeit Gottes auch erfahren zu können und auch die Barmherzigkeit Gottes einzufordern, muss man eben auch in einem erbarmungswürdigen Zustand sein. Und es kann eben auch eine Not sein, es kann auch Krankheit sein. Ich habe gesagt, viele werden Wege geführt, ja, wo sie gar nicht mehr anders können, als Gott anzurufen. Ja. Wir haben ein Zeugnis gehabt in der Jesuswoche von jemandem, der das auch gesagt hat. Er war so am Tiefpunkt, dass er irgendwann gesagt hat, Gott, wenn es dich jetzt gibt, dann hilf mir. Und wenn du mir hilfst, dann bin ich 100% bei dir. Und wenn du mir jetzt nicht hilfst, dann bin ich fertig. Dann geht gar nichts mehr bei mir. Ja? Und er hat es erfahren dürfen, das war natürlich im Rahmen der Evangelisation ein schönes Zeugnis, er hat es erfahren dürfen, wie Gott sich dann über ihn erbarmt hat. Ja? Und man muss auch in einen erbarmungswürdigen Zustand bewusst kommen, um dann auch Barmherzigkeit erfahren zu können. Und wenn man dann aber fragt in Unglücken, wie kann Gott das alles zulassen, ja, wenn es drunter und drüber geht? Falsche Frage. Wenn man nie nach Gott fragt, ja, dann braucht man ihm hinterher auch nicht die Schuld geben, wenn es dann nicht gut läuft. Ja. Das ist ein zutiefst menschliches Denken. Und wenn wir Gottes Barmherzigkeit für uns anflehen und erflehen, ja, dann machen wir, und es ehrt ihn, Gott auch nicht dafür verantwortlich für das, was passiert. Sondern wir wissen zutiefst, haben wir es nicht anders verdient und können deswegen nur die Barmherzigkeit Gottes für uns in die Waagschale werfen und erflehen. Und Gott ist da ganz, ganz souverän. Paulus zitiert in Römer 9, Vers 15 und 16 aus 2. Mose 33, denn er sagt zu Moses, ich werde begnadigen, wen ich begnadige, und werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. Also liegt es nun nicht an dem Wollenden, noch an dem Laufenden, sondern an dem begnadigenden Gott. Ja, das sind Worte, die eigentlich schwer verdaulich irgendwo sind. Da sagst du, ja, wenn das so ist, da können wir ja alles sein lassen, wenn Gott das nur alles macht. Ja. Und es ist auch so, wenn wir uns mit Evangelisation beschäftigen, beschäftigen wir uns schon damit, wie erreichen wir die Menschen. Ja? Und am Ende lautet immer das gleiche Gebet, Gott, du musst es wirken. Wir haben da viel Technik aufgebaut, viel aufgefahren, Catering, Deko, alles gut. Ja? Aber es war immer klar, wenn Gott es nicht benutzt, wenn Gott da nicht wirkt, ja, dann ist jeder Beitrag, jede Stunde Zeit, die investiert wurde, ist umsonst. Ja. Am Ende liegen wir da und flehen Gott an, dass er das benutzt, um sich zu erbarmen, um seine Gnade zu zeigen und zu erweisen. Gott muss durch uns handeln. Wir sind immer nur die Diener, die Werkzeuge, die Instrumente in der Hand Gottes. Gott, auch das lesen wir bei Paulus, ist der Töpfer, der den Ton formt. Er ist derjenige, der das macht. Und nicht der Ton spricht zum Töpfer, warum machst du mich so, warum machst du das so. Gott ist der souverän Handelnde. Und dann kommt in Römer 11 eben dieser sehr schöne Vers, den man dann immer in Zusammenhang mit Römer 9 auch sehen muss. Gott hat alle zusammen in den Unglauben oder auch Ungehorsam eingeschlossen, auf dass er sich aller erbarme, alle begnadige. Und dann löst sich das natürlich auch wunderbar aus, wenn man das dann einfach so glaubt, wie es dasteht, dass dann irgendwann tatsächlich auch jeder von Gottes Barmherzigkeit, von Gottes Gnade erreicht wird. Und der Triumph der Gnade, der Triumph der Barmherzigkeit dann am Ende der Heilsgeschichte steht. Und nun noch der Bogen zu uns. Was bedeutet das für unser Leben? Ich habe es betont, wir dürfen als Gläubige unseren Vater im Himmel und Jesus Christus anflehen, an seine Barmherzigkeit, an sein Erbarmen appellieren, nicht nur für uns, sondern auch in der Fürbitte für andere. Ja, das Gebet für die verfolgten Christen hatten wir vorher. oder auch das Gebet für die Obrigkeit, was uns Paulus aufgetragen hat, ist ein Erbarmensgebet. Unsere Obrigkeit ist natürlich in Gottes Augen furchtbar, weil sie ganz und gar gottlos ist. Das ist schlimm für uns Gläubige, die wir uns natürlich wünschen würden, dass wir Menschen vorne dran hätten in unserer Regierung, die gottesfürchtig sind, die nach Gott fragen. Das ist leider nicht so. Aber es ist uns auch nicht verheißen. Paulus hat es mit dem Nero als Kaiser zu tun. Der war ja vollkommen von der anderen Seite. Ja? Und trotzdem bitten wir um das Erbarmen Gottes auch für unser Volk. Wir wissen, es geht nicht bergauf, es muss irgendwo auch bergab gehen. Die Zeiten werden härter, es spitzt sich alles zu, ja, das spüren wir. Ja. Und doch dürfen wir auch das Erbarmen Gottes erflehen für unsere Regierung, für uns selbst, für alles, was uns umgibt. Wie er es dann macht, ist aber natürlich seine Sache. Ja. Und wenn wir jetzt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter eben nochmal nehmen, das ist ein sehr anschauliches Beispiel, wo die Barmherzigkeit Gottes dazu führt, dass wir wirklich die naheliegenden Dinge, die Gott uns vor Augen stellt, auch erkennen und dann auch tun. Wenn ich von der Barmherzigkeit Gottes auch geprägt bin, ja, dann bin ich auch selbst barmherzig. Und so sagt es Jesus in Matthäus 9 den Pharisäern: Geht aber hin und lernet, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Das zu verstehen, was es heißt, nicht irgendwelche Traditionen, Rituale zu pflegen, sondern wirklich Barmherzigkeit zu üben, das auszuüben, was er uns vorgemacht hat, darum geht es. Matthäus 23 sagt Jesus nochmal zu den Schriftgelehrten und Pharisäern: Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Krausemünze und den Anis und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, das Gericht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Damals schon sagt er, Barmherzigkeit und Glaube, das ist das, wovon auch die Schriftgelehrten, die Pharisäer hätten sprechen sollen, wie es die Psalmisten ja durchaus auch getan haben. Aber die sind vollkommen falsch abgebogen in eine Gesetzlichkeit, wo sie sich besser darstellen wollten als andere, wie sie Macht über andere ausprägen wollten, wie sie sich selbst über andere erhoben haben. Da hat das Fleisch ganz und gar die Regierung übernommen gehabt. Und sie haben das Gesetz dazu verwendet, Menschen unter Druck zu setzen und in Angst zu setzen und Macht über sie auszuüben. Das ist sehr unbarmherzig. Und das Gleichnis von dem unbarmherzigen Knecht kennt ihr auch alle. Der gerade eine extrem hohe Summe erlassen hat, was macht er? Er geht raus und schnappt sich den, der ihm was schuldet, ja, und fordert es von ihm ein. Ja. Wenn ich die Geschichte in der Sonntagsschule früher erzählt habe, das haben die Kinder sofort verstanden. Hä, wie kann der das machen? Hat doch selbst gerade alles erlassen gekriegt und jetzt geht er hin, macht das krasse Gegenteil. Ja. Und das sind Beispiele für uns, wenn wir das erkannt haben, dass wir ganz aus der Gnade und Barmherzigkeit Gottes leben, dass uns alles vergeben wurde, dass alles von uns getragen wurde, dann können wir auch barmherzig mit anderen sein. Barmherzig nicht dahingehend, dass wir alles wegschieben, alles alle fünf Grade sein lassen, aber dass wir ihn mit den barmherzigen Augen Gottes einfach auch anschauen. Paulus war das bewusst. Er schreibt den Römerbrief, wo es um das Richten geht, um Unbarmherzigkeit geht, Römer 2, Vers 1 und Vers 4. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, jeder, der da richtet. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Denn du, der du richtest, tust dasselbe. Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut, nicht wissend, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Wir fangen alle, wenn wir auf die Erde kommen, am gleichen Punkt an. Wir sind in der Gottferne, nicht in der Gemeinschaft mit Gott. Und wenn wir den Glauben erfassen durften, wenn wir Glauben geschenkt bekommen haben, Gemeinschaft mit Gott erleben dürfen im Glauben, dann ist es ein Gnadengeschenk und ein Erweis der Barmherzigkeit Gottes. Und Das sagt Paulus, auf der Basis können wir gar nicht über andere richten, weil wir selbst, genau wie der Knecht, alles geschenkt gekriegt haben. Da können wir doch nicht zum anderen gehen und da was einfordern. Das passt einfach nicht. Und diesen Sinn, diesen Denksinn, diesen müssen wir entwickeln. Und so sagt auch Paulus in 1. Korinther 4, er legt keinen Wert darauf, gerichtet zu werden. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Tage beurteilt werde. Ich beurteile mich selbst aber auch nicht, denn ich bin mir selbst nichts bewusst. Aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. So urteile nicht etwas vor der Zeit, bis der Herr kommt, welcher auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Ratschläge der Herzen offenbaren wird. Und dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott. Da spricht er von Gläubigen. Wir sollen nicht über andere mit anderen Gläubigen urteilen. Wir sollen uns nicht über andere erheben. Ja? Gott wird es tun. Gott wird es alles ans Licht bringen. Es ist alles Gottes Sache. Ist ganz wichtig, was er dann auch schreibt, es wird einem jeden sein Lob werden vor Gott. Das ist das, was Gott bereitet hat, denen, die ihm gehören, die an ihn glauben. Ja? Und deswegen sollten wir nicht durch Gericht, durch Richten, durch Verurteilen von anderen uns da schuldig machen. Das können wir Gott überlassen. Paulus selbst erklärt, es ist allein Gottes Angelegenheit zu urteilen. Nur Gott kann ein gerechtes Urteil sprechen. Gott, der gerechte Richter, kann gerecht urteilen. Ich würde mir und uns allen hier das schlicht und einfach absprechen, dass wir das können. Als Menschen, wenn wir mal Engel richten werden, das ist uns ja verheißen nach 1. Korinther 6, dann sind wir dazu befähigt und eingesetzt. Aber jetzt und hier ist es noch nicht so. Und Paulus hat es, denke ich, gelebt, aber, das müssen wir auch dazu sagen, wird vielleicht der eine oder andere sich jetzt auch denken, Paulus konnte auch sehr unbarmherzig sein. Unbarmherzig in dem Sinn, dass er keine faulen Kompromisse eingegangen ist. Wenn es um das Evangelium ging, wenn es darum ging, sich mit judaistischen Gesetzeslehrern oder mit Gnostikern auseinanderzusetzen, da gab es für ihn keinen Spielraum. Also bitte das nicht falsch verstehen. Ja? Ganz klar, die Wahrheit bleibt die Wahrheit. Das Wort Gottes ist immer der Maßstab. Wir gehen keine Kompromisse ein, weil wir jetzt nicht richten wollen oder nicht unbarmherzig sein wollen. Das ist damit nicht gemeint. Da stehen wir natürlich klar zum Worte Gottes und sehr geradlinig. Und es ist für jede Gemeinde natürlich immer wieder ein wichtiges Übungsfeld, wie man sich verhält. Nicht nur in der einen Gemeinde, wo man ist, sondern auch mit anderen Gemeinden. Es gibt ja einen unglaublich bunten Teppich von Glaubensgeschwistern und es ist wichtig, dass wir uns da klar werden, dass wir da eben keinen richtenden, urteilenden Geist haben, sondern sie erstmal als Geschwister im Glauben auch sehen. Natürlich auf der Grundlage des Wortes der Wahrheit. Und so schreibt Paulus sehr treffend in Römer 14, Vers 13, lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern richtet vielmehr dieses, dem Bruder nicht einen Anstoß oder ein Ärgernis zu geben. Das soll das Kriterium sein. Wir hatten das ganz profane Beispiel, Kleiderordnung. Ja. Da war früher das Thema Krawatte ganz wichtig. Der vorne steht, sollte eine Krawatte tragen. Ja. Und dann hat einer gesagt, inzwischen ist das erledigt, nicht mal unsere Vorstände in der Firma tragen noch Krawatte, das ist total out inzwischen, die Frage stellt sich so nicht mehr, aber es war früher ein großes Thema. Und hat ein Bruder gesagt, ich trage überhaupt nicht gerne Krawatte, aber wenn ich verkündige, dann ziehe ich sie deshalb an, weil ich weiß, dass dann die Zuhörer sich nicht ärgern. Weil wenn ich weiß, dass so und so viele Zuhörer sich dann darüber ärgern und dann abgelenkt werden von dem, um was es eigentlich geht, ja, dann benutzt es letztendlich die Gegenseite, dass Satan dafür an so einer doofen, in Anführungsstrichen, Krawatte, ja, zu verhindern, dass jemand zuhören kann und das Wort Gottes so aufnehmen kann, ja, nur weil er sich an einer Krawatte oder eben an keiner Krawatte, die umgebunden ist, stört. ganz profanes Beispiel, aber das soll so ein Kriterium sein. Es geht nicht nur um das, wir sind ja sehr individualistisch unterwegs oftmals, es geht nicht um das, dass es ich für mich hier mein Ding mache, ja, sondern in der Gemeinde geht es schon darum, auch zu sagen, was könnte dem anderen zum Ärgernis, zum Anstoß werden. Ganz großes Thema Musik möchte ich an der Stelle gar nicht streifen. Ja. War in vielen Gemeinden großes Thema, welches Liederbuch, welcher Musikstil und. Dieses Kriterium, ja, kein Anstoß, kein Ärgernis zu werden, von allen Seiten, nicht nur von einer natürlich, alle sollen sich zusammensetzen und sagen, wie sieht es bei uns in dieser Frage ganz konkret aus. Wenn wir uns eben, das will ich damit in Verbindung setzen, wenn uns das klar ist, dass alle, wie wir hier zusammensitzen, alle, wie wir hier zusammenkommen, wir das tun auf Grundlage der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Wenn uns das klar ist, dass alles, was wir haben, ein großes Geschenk Gottes an uns ist, ja, dann kann uns das in unserem Umgang ungeheuer helfen. Ja. Dann können wir da ein Zeugnis auch werden gegenüber denen, die eben Gott, Jesus noch nicht kennen. Weil dann wird auch deutlich in der Darstellung, nicht nur vor der unsichtbaren, sondern auch von der sichtbaren Welt, da ist was da, was wir so nicht kennen. Wenn die Barmherzigkeit Gottes uns prägt, würde ich mal unterstellen und mir das auch wünschen, dann werden andere, die Gott nicht kennen, dadurch Aufmerksamkeit für Gott entwickeln können. Die werden an uns das Wesen, die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes sehen können. Das wünsche ich mir für uns alle und dass er uns gebraucht, so wie Paulus es von sich sagt, Darsteller seiner Barmherzigkeit zu werden. Amen. Jesus Christus, ich möchte dir von Herzen danken, dass du das Opfer gebracht hast auf Golgatha, dass du am Kreuz gestorben bist, dein Blut vergossen hast zur Sühnung unserer Sünden. Danke, dass deine Gnade uns erreicht hat, dass wir das erfassen durften im Glauben, dass wir dadurch gerettet sein dürfen, uns gerecht wissen dürfen vor dir, Vater. Dass wir nicht ins Gericht müssen, dass wir den Tod nicht sehen müssen. Danke, dass du uns das große Geschenk gemacht hast. Und so möchte ich dich bitten, dass man uns das abspürt, dass wir als deine geliebten Kinder und Beschenkte hier in der Welt unser Leben leben, nicht von der Welt, aber doch in der Welt. Und dass wir auch im Umgang miteinander deine Barmherzigkeit darstellen und überall da, wo du uns hinstellst, auch deine Gnade und Barmherzigkeit, dein Licht leuchten darf. Hab Dank, Vater, dass du uns ja dein Erbarmen immer wieder hast zuteil werden lassen, dass wir dein Erbarmen immer und überall für uns und für die, die uns ans Herz gelegt werden, anrufen dürfen. Wir vertrauen auf dich. Wir danken dir für deinen wunderbaren Heils- und Liebesplan und dass du zum Ziel kommen wirst und dass du es recht machen wirst. Amen.